Als der Datenanalyst Tom Lausen am 16. November 2022 seine Analyse der KBV-Daten vorgelegt hat, wurde er von mehreren Bundestagsabgeordneten sofort als Datensalafist bezeichnet. Tja, und mit meinem Gast heute bespreche ich, wer die wirklichen Salafisten in diesem Bereich sind. Mein Gast heißt Professor Werner Bergholz. Er ist eigentlich Physiker und Elektroingenieur und seiner Angabe nach Corona-Experte wider Willen geworden, und mit ihm bespreche ich im Detail den Zustand des Datensalats in unserem Land. Jetzt hier ein neues Gespräch bei Steinzeit. Jetzt bin ich verbunden mit Professor Werner Bergholz. Also Herr Bergholz, einen schönen Gruß nach Bremen und schön, dass Sie Zeit haben für uns.
Ja, vielen Dank, dass ich mich hier äußern darf.
Sehr gern. Wir haben uns bei der Pressekonferenz von der MWGFD kennengelernt. Das sind Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Gar nicht so einfach, das immer rauszubringen. Und da kam es dann ganz schnell zu einem Kontakt und Sie haben gesagt, ja gerne, Interview, bin ich sehr gerne dabei. Und gerade eben stelle ich fest, dass Sie da sitzen, wo ich auch schon einen Teil meines Lebens verbracht habe, im Norden von Bremen. Und ja, mit Ihnen möchte ich eintauchen in unsere aktuelle Gesellschaft, in den Zustand unserer Gesellschaft. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Physiker und Elektroingenieur, also habilitiert auch in diesem Fach. Gleichzeitig sind Sie...
Nein, nicht habilitiert, sondern wegen äquivalenter Leistung Professor geworden.
Ah, okay. Ich dachte, wenn man Professor ist, hat man automatisch eine Habilitation hinter sich.
Nein.
Ah, okay.
An der Jakobs-University war das, oder International University Bremen, war das nicht Voraussetzung, aha, weil Habilitation ist eine deutsche Spezialität. Alle anderen machen sowas nicht.
Okay. Ah, danke für die Aufklärung. Wieder was gelernt. Und auf jeden Fall, aber Sie sind Fachmann für Qualitäts- und Risikobewertung. Gleichzeitig haben Sie sich aber schon sehr früh mit diesem Thema kritisch beschäftigt und haben es geschafft, sogar in einen Untersuchungsausschuss im Gesundheitsausschuss des Bundestages gehört zu werden. Sie haben Papiere mitverfasst, unter anderem zum Beispiel den Bericht zur Evaluierungssituation und auch in der Sachverständigenkommission zur Evaluierung des IFSG § 5 Absatz 9, damit ich es genau rauskriege, haben Sie mit an diesem 150-seitigen Fachpublikation gearbeitet. Und da kommt natürlich dann sofort die Frage, wie kann es denn sein, dass ein Elektroingenieur und Physiker plötzlich zu einem Experten in Sachen Gesundheit wird?
Ich bin jetzt kein Mediziner, sehr richtig. Und ich befasse mich jetzt auch nicht mit medizinischen Fragen, jedenfalls nicht primär, sondern der Anlass, dass ich zum ersten Mal als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages eingeladen wurde, das war Oktober 2020, war die Tatsache, dass ich mich sehr gut mit Messtechnik auskenne. Die Messtechnik, die dort sozusagen unter anderem auf dem Prüfstand stand, war der PCR-Test. Ist der PCR-Test, so wie er in Deutschland durchgeführt wird, Stand der Technik. Und ich habe dort den Abgeordneten erklärt, dass es alles andere als Stand der Technik ist. Dort wird fast alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Man müsste es normieren, man müsste regelmäßig Qualitätskontrollen durchführen und diese dann natürlich einrechnen, passiert auch nicht. Und das Allerschlimmste ist, die Inzidenz ist keine vernünftig definierte Messgröße nach physikalischen oder messtechnischen Prinzipien. Ich fange jetzt gar nicht an zu erklären, warum, aber das ist jetzt so in der Folge auch immer wieder aufgegriffen worden, aber zumindest im Deutschen Bundestag hat es offensichtlich keine Spuren hinterlassen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil die Abgeordneten sind ja nicht dumm. Und ich habe ja auch eine schriftliche Erklärung abgegeben, sodass das auch jeder hätte nachlesen können.
Also wenn Sie sagen, Sie haben schon im Herbst 2020 den Entscheidungsträgern Informationen zukommen lassen, dass da gelinde gesagt, der PCR-Test nicht der beste ist, hat man offensichtlich Ihren Rat nicht befolgt und da weiter nachgeguckt, oder?
Richtig, also mit anderen Worten, das ist, also der PCR-Test an sich ist ja völlig in Ordnung, wenn man ihn richtig einsetzt und berücksichtigt, dass er kein infektiöses Material nachweisen kann und nicht nachweisen kann, dass jemand infiziert ist, sondern er weist Virenreste oder Virenmaterial nach, egal ob tot, ob Bruchstücke oder noch intakt. So, aber alles drumherum, also was, wie man so eine Messtechnik einsetzt, war einfach gesagt Murks und ist bis heute Murks.
Okay, das muss man festhalten, ist bis heute Murks.
So, und eine Dame, die jetzt in der Schweiz arbeitet, Namen habe ich gerade nicht drauf, fängt mit E an, die hat ja jetzt vor ein paar Tagen etwas veröffentlicht, dass genau das der Fall ist, dass der PCR-Test eben keine Infektionen nachweisen kann. Und das wurde ja bis vor kurzem abgestritten. Unter anderem, ich weiß nicht, ob es Ihr Doktorvater war oder Ihr Kollege von Professor Drosten, wurde immer gesagt, nein, nein, der kann schon auch Infektionen nachweisen.
Sie waren im Jahr 2020 in China und da sagten Sie mir im Vorgespräch, dass Ihnen die Zahlen da schon sehr merkwürdig vorgekommen sind durch Ihr persönliches Umfeld. Da gibt es Heilpraktiker und Laborangestellte. Hatten Sie auch Zugang zu anderen Daten? Ab wann ist es bei Ihnen klar gewesen oder wann gingen bei Ihnen die Warnsignale hoch, dass da etwas nicht stimmen kann?
Mitte März 2020.
Oh, das war aber recht früh.
Ja, und das war also zeitgleich mit meine Frau, die als ja, MTA, medizinisch-technische Angestellte, ja auch einen Blick immer drauf hatte, kam etwa zur gleichen Zeit drauf, nee, so, das kann so nicht stimmen. Also unabhängig voneinander.
Wie gesagt, Sie haben sich tief in dieses Thema hineingearbeitet, sind auch im Verbund mit den Wissenschaftlern und Ärzten der Gesellschaft der MWGFD. Sie sind auch bei Christa mit in Kontakt. Das sind die kritischen Richter und Staatsanwälte. Also ein ganzes Netzwerk von fachkundigen Menschen, das Sie da umgibt, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und die letzten 2,5 Jahre müssen wir jetzt gar, fast 3 Jahre schon wieder, müssen wir jetzt gar nicht aufarbeiten von Inzidenz und R-Wert und Lockdown und alles, sondern springen wir gleich in das aktuelle Geschehen hinein. Und zwar gibt es neueste Zahlen bezüglich der Übersterblichkeit. Ganz aktuell, vor einigen Tagen, Wochen jetzt schon wieder, hat die AfD genannt, also persönlich der Martin Sichert, der Abgeordnete Martin Sichert, über ein Frag den Staat-Anfrage Daten bekommen von der KBV, Kassenärztliche Bundesvereinigung, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat zusammen und hat dann den Datenspezialist Tom Lausen zu Rate gezogen, der das Ganze, was da kryptisch geliefert worden ist, ein Datenwust, also das sah aus wie ein Drucksiebmuster, hat Tom Lausen dann allgemeinverständlich gemacht und das in einer vielbeachteten Pressekonferenz präsentiert. Das Ganze wurde dann natürlich in eine Richtung geschoben, dass das die Horrorzahlen der AfD sind. Also man hat nicht auf die Daten geguckt, sondern nur auf den Überbringer, dass das per se einfach nicht geht. Alles, was die AfD sagt, ist per Definition dann schon rechts und falsch, aber die Daten sind trotzdem auf dem Tisch. Wie ist Ihre Analyse zu dem, was Tom Lausen da auf den präsentiert hat?
Die Analysen von Tom Lausen haben bisher alle gestimmt und ich kann es vorwegnehmen, diese stimmt auch. Ich konnte es ja zum Teil nachvollziehen und ein Mathematiker, der das im Detail gemacht hat, der hat auch bestätigt, stimmt alles. Das Einzige, wo der Mathematiker gesagt hat, naja, in diesem Datensatz, für den der Tom Lausen ja nichts kann, dort sind so leichte Inkonsistenzen drin, aber die ändern nichts daran, dass das im Wesentlichen stimmt, das geht ein paar Prozent hin oder her. Und es beißt keine Maus einen Faden ab, es ist so, wie es der Tom Lausen dargestellt hat. Und ich nehme jetzt mal zugunsten der KBV an, dass die weder durch, sagen wir mal, Fehler oder Absicht möchte ich denen schon überhaupt nicht unterstellen, dass sie fehlerhafte Daten geliefert haben. So im Großen und Ganzen ist ja das Format auch mir bekannt, wie diese Abrechnungsdaten strukturiert sind. Ich habe ungefähr 5 Minuten gebraucht, um zu sehen, ist das, was der Tom Lausen dort programmiert und dann analysiert hat, plausibel anhand des Originaldokuments, was man sich herunterladen konnte. So, und was mich jetzt schlicht und einfach entsetzt, es gibt 3 Abgeordnete im Bundestag, die haben dem Tom Lausen genannt, er sei ein Datensalafist, er sei ein Scharlatan und ein Datenfälscher. Diese 3 Abgeordneten, mal abgesehen davon, von was man menschlich von solchen Aussagen hält, ich finde, eine solche Diskussion muss auf Sachebene stattfinden und nicht ad hominem, aber diese 3 Abgeordneten hätten genauso wie ich, das war nämlich, da braucht man keine mathematischen Fähigkeiten, hätten genauso gut in 5 Minuten sich überzeugen können, dass im Prinzip das plausibel ist, was der Tom Lausen sagt. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also die Debattenkultur im Bundestag, wenn sie repräsentativ wäre, oder diese, was die 3 Abgeordneten sich geleistet haben, wenn es dann repräsentativ wäre, wäre traurig, aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich ein Extremfall war, hoffe ich jedenfalls.
Also eine steile Bezeichnung, Datensalafist, das ist jetzt nicht unbedingt eine positive Konnotation, ja?
Na, also, man kann es auch anders betrachten. Ein Bundestagsabgeordneter hat das Privileg, dass er ja Immunität besitzt und dass ja man im Bundestag die freie Rede pflegen kann, sofern man sich traut, eventuell gegen seine Fraktion etwas zu sagen. So, aber da hat man ja auch die Pflicht, finde ich. Und bevor ich jemand persönlich zu beleidigen, geht sowieso nicht. Aber wenn ich nochmal gesagt hätte, also das ist ja alles völlig falsch, da hätte man aber sich vorher vielleicht mal überzeugen müssen, ob denn mindestens Tom Lausen richtig gerechnet hat. Und die Daten hat er ja nun mal von der KPV. Also wenn da Daten gefälscht wurden, wenn wir das Wort nochmal in den Mund nehmen, dann war es die KPV, nicht Tom Lausen.
Also an dem Tag, das war der 16. November, vormittags um 10 Uhr war die Pressekonferenz, die hat 1,5 Stunden gedauert vielleicht, und um 12 Uhr habe ich schon ein Interview gelesen vom Leiter der KBV, der wurde von Die Welt befragt, was es denn jetzt mit diesen Zahlen auf sich hat, und seine Argumentation war, dass man auf gar keinen Fall diese Schlussfolgerungen von dem Herrn Lausen in das Zahlenmaterial hineininterpretieren darf, das ist also nicht zulässig und falsch, um aber im gleichen Kontext, im gleichen Absatz selber hineinzuinterpretieren, dass ganz klar hervorgeht, die Übersterblichkeit geht auf Covid-Erkrankungen zurück. Also diesen Zirkelschluss im Kopf, das muss man auch erstmal hinbringen. Auch das ZI, helfen Sie mir bei der Abkürzung, das Zentralinstitut, also
ja, auch der KBV, glaube ich.
Der KBV, also, das hängt direkt zusammen. Die haben sich dann auch in mehreren schriftlichen Äußerungen oder schriftlich dazu geäußert, dass das alles, die Schlussfolgerungen total falsch sind. Man hat da also wirklich versucht, irgendetwas zu konstruieren. Lass mir das dahingestellt sein, aus welcher Motivation die das heraus gemacht haben. Aber was heißt denn im Umkehrschluss, wenn der Herr Lausen recht hat, wenn die Daten von der KPV das hergeben, was heißt das dann momentan für uns?
Ja, vielleicht nochmal, also diese ganzen Argumentationen habe ich mir natürlich auch angeschaut. Ein Wort: Bullshit.
Ja, das passt gut zusammen. Ja, das ist jetzt auch meine Analyse.
Ja, also wirklich. Ja. Das ist, haben Sie sehr schön gesagt, in sich unlogisch und für mich nicht nachvollziehbar. Und der von mir vorhin angesprochene Mathematiker hat sich das auch nochmal zu Gemüte geführt und auseinandergepflückt und natürlich etwas ausführlicher als ich es auch als das identifiziert. So. Die Frage ist eben, kann man aus diesen Zahlen schließen, dass die Impfung die Ursache ist? Kann man natürlich nicht. Es ist eine Korrelation und aus einer Korrelation kann man nie, 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 die mag noch so gut sein, auf Kausalität schließen. Und dort setzt jetzt aber natürlich der Herr Kubicki ein, der sehr zu Recht sagt, so, und jetzt müssen wir mal endlich anfangen, systematisch Obduktionen vorzunehmen von Leuten, die zum Beispiel kurz nach der Impfung verstorben sind. Ne? Die höchste Sterberate im ganz engen zeitlichen Zusammenhang ist Tag 1 und so nach 2 Wochen ist dann alles vorbei. Zunächst mal. Und dann ist erstmal eine ganze Zeit Ruhe und dann fängt es aber leider wieder an mit dem Sterbegeschehen von 1-, 2-, 3-, 4-mal Geimpften.
Moment, darf ich das kurz wiederholen? Das heißt, innerhalb der ersten 2 Wochen passieren die meisten Fälle. Ist es dann nicht merkwürdig, dass alles, was innerhalb dieser Zeit passiert, gar nicht als Impfschaden gewertet wird?
Das ist merkwürdig und überhaupt nicht nachvollziehbar und grob unwissenschaftlich. Also, tut mir leid, anderes Wort habe ich nicht, unwissenschaftlich.
Manch einer sieht das schon Vorsatz, dass in dem Bewusstsein, dass das meiste Geschehen genau da passiert, dass man das dann ausgeklammert hat, so nach dem Motto, ein vollständiger Impfschutz hat sich im Körper erst nach 2 Wochen aufgebaut, deswegen zählen die ersten 2 Wochen gar nicht.
Also, was ich mir ja noch eingehen lassen würde, dass man sagt, bezüglich des Kriteriums schützt diese Behandlung, dass wir die ersten 2 Wochen ausklammern, geschenkt. Aber bezüglich der Nebenwirkung, das auszuklammern, ist, wie gesagt, wissenschaftlich eine Katastrophe oder der gröbste Verstoß gegen Prinzipien der Wissenschaft, den ich mir vorstellen kann.
Äußerst raffiniert das Ganze. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben das PI, das Paul-Ehrlich-Institut, wir haben das Robert-Koch-Institut, staatliche Institutionen, die dafür verantwortlich sind, auch vom Gesetz her, diese Daten zu erheben und auch da gewisse Warnsignale zu ermitteln. Wir stellen fest, es wurde also jetzt seit Beginn der Pandemie vor fast 3 Jahren nichts dergleichen gemacht. Es gibt aber auch gar keinen politischen Willen diesbezüglich. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Habe ich leider nicht.
Ich war auch eine rhetorische Frage, wirklich. Also,
Also wüsste ich auch gerne, was da jetzt wirklich der Grund ist. Aber meine Wahrnehmung, vielleicht kann ich da mal meine persönliche Erfahrung mit Mitarbeitern des Paul-Ehrlich-Instituts, die ich ja zusammen mit 3 Kollegen interviewen durfte während des Soldatenprozesses in Leipzig. Mein Hauptansprechpartner war der Dr. Wagner, der verantwortlich ist für die Chargenfreigabe. Es sind ja immerhin 750 Chargen circa bis jetzt freigegeben worden, mittlerweile sogar sicher noch ein paar mehr. Und vom Dr. Wagner als Person muss ich sagen, sicher ein sehr kompetenter Mann. Ich hatte, wie man das so macht, im Vorfeld mal 1-2 Veröffentlichungen von ihm durchgelesen, hatte wirklich Hand und Fuß. Ein persönlicher Eindruck in der Befragung war leider anders. Und zwar, ja, er hat natürlich sach- und fachgerecht geschildert, was er da so macht, nämlich 4 Sachen überprüfen für jede Charge, so weit, so gut. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, haben Sie mal Ihre Messwerte, es wird ja da eine gewisse Variation sein, mit dem verglichen, wie viel pro Charge an Nebenwirkungen gemeldet werden. Nein, haben wir nicht. Ich war richtig schockiert, weil das ist das erste naheliegendste, was jemand macht, wenn er sozusagen irgendwie besser vorhersagen will, ist das jetzt eine Charge, die könnte auch schaden. Es hätte ja sein können, dass ich rausstellen würde, wenn jetzt Komponente A über dieser Grenze ist, dann sind die Chargen gefährlich. Und dann müsste man so eine Charge, auch wenn sie formal die Spezifikation erfüllt, die geben wir eben nicht frei. Oder ich habe ihn gefragt, wir bekommen doch von den Herstellern an die 30 oder mehr Messparameter aus dem Herstellungsprozess pro Charge. Haben Sie das mal miteinander verknüpft? Oder auch mit den Nebenwirkungen. Nee, haben wir auch nicht. Mir will es nicht in den Kopf, dass hier jemand so wie der Dr. Wagner da nicht eigentlich dran interessiert ist. Aber die Antwort war so irgendwie lau, nö, haben wir nicht. Und natürlich nicht dazu gesagt, interessiert mich auch nicht. Aber so die Anmutung für mich war, wieso soll ich das eigentlich machen? Also mit anderen Worten, worauf will ich hinaus? Das Gleiche gilt für die Dr. Oberle, für die Nebenwirkungsmeldung verantwortlich ist und die statistische Auswertung. Man hat irgendwo nicht das Gefühl, hoffentlich sehen wir nichts, dass so das mit der dieser Einstellung man da rangegangen oder rangegangen wird. Und so, also mein Fazit war, ich hatte noch gefragt, gibt es denn beim Paul-Ehrlich-Institut einen, der sozusagen die Oberverantwortung hat für die ganzen Informationen, die so reinkommen und das alles zusammenfährt und der Verantwortliche ist da, die Schlüsse daraus zu ziehen? Nee, den gibt es gar nicht. Das ist schon mal ein elementarer Fehler. Das geht gar nicht. Also, aber wie dem auch sei, also mein Fazit ist und war, das Paul-Ehrlich-Institut macht letzten Endes 20% von dem, was es eigentlich machen könnte, sollte und ist auch noch nicht mal im Ansatz nach meiner Einschätzung in der Lage, die Sicherheit von diesen Injektionen zu beurteilen.
Das ist etwas, was wir eigentlich weltweit beobachten, dass es da wenig Aufklärungswillen gibt, bezüglich dieser ganzen Datenlage. Eine ganz erstaunliche Meldung kam aus Israel, dass die neue israelische Regierung versucht hat, den Vertrag mit Pfizer zu finden, und er wurde leider verlegt. Er ist nicht mehr auffindbar. Das muss wohl bei der Vorgängerregierung irgendwie abhanden gekommen sein. Vielleicht liegt es noch in irgendeinem Umzugskarton drin. Erinnert mich ein bisschen an die Pläne von der Mondlandung, von den Raketen oder den Bildern, die man da gemacht hat, die Originalbilder. Also offensichtlich die ganz wichtigsten Dinge, die da auf der Welt passieren, die verschwinden plötzlich immer. Ironiemodus aus. Glauben Sie, dass wir überhaupt eine Chance haben, jetzt speziell auf Deutschland bezogen, dass wir das gebührend aufarbeiten, weil ja offensichtlich alle daran Beteiligten, die ganzen Politiker und Verantwortlichen, sich hier den berühmten schlanken Fuß machen und jetzt schon ja nicht um Vergebung bitten, aber doch so langsam sagen, jetzt ist doch aber mal gut, jetzt müssen wir doch nach vorne schauen, in der Vergangenheit verweilen, das bringt jetzt nicht, jetzt nach vorne der Blick und so weiter. Denken Sie, dass mit dieser Geisteshaltung hier eine adäquate Aufarbeitung überhaupt realisierbar ist?
Doch, ich denke schon, weil es sind ja viele Dokumente, zum Beispiel die Verträge EMA, zwischen EMA und Pfizer, die liegen mir jedenfalls ungeschwärzt vor. Na, die wurden ja irgendwann mal geleakt und das Erste, was ich gemacht habe, sie zu speichern. Und das haben bestimmt ganz viele andere Leute gemacht. Mir liegt auch vor und gespeichert, das Dokument, was der EMA eingereicht wurde im Dezember, was dann die Basis war für die bedingte Freigabe. Na, und da stehen erstaunliche Sachen drin, die, ich habe es schon öfter Leuten erzählt, ich habe ja, war ja unter anderem verantwortlich in meiner letzten Position bei Siemens bzw. dann Infineon, oder ja, neuer Prozess von den Entwicklern in die Fabrik reingebracht und der musste dann ja freigegeben werden. Und wenn man mir eine solche Datenlage präsentiert hätte, wie in diesem Dokument, da hätte ich den Leuten gesagt, seid ihr noch ganz richtig im Kopf, mit so einem Dokument zu mir zu kommen? Oder denkt ihr, ich bin doof? Also geht heim und macht eure Arbeit und dann könnt ihr wiederkommen. Das ist also, da sind, also man könnte es ungefähr so sagen, die wesentlichen Prozessparameter oder auch Materialparameter für diese Injektionsflüssigkeiten, die konnte man offenbar nicht ordentlich messen zum Zeitpunkt, als die Produktion dann sozusagen losging und die Impferei losging. Das vergleiche ich immer gerne. Ich habe einen Spitzenkoch und der soll halt sozusagen als Sternekoch arbeiten, aber er kriegt von mir keine ordentliche Waage, keine ordentliche Uhr und auch kein ordentliches Thermometer. Wie soll der Mann das machen? In der Situation war das nach meiner Wahrnehmung. Und diese, ich glaube, 23 oder so Auflagen hätten eigentlich zwischen Dezember 20 und im Wesentlichen Juni, Juli 21 erledigt werden müssen. Und der kleinere Teil davon war erledigt. Ich kann jetzt nicht mehr auf den Kopf sagen, welcher erledigt war. Und es gibt offenbar welche, die sind nie erledigt worden. Und jetzt hat sich's ja erübrigt, weil diese Injektionen sind ja jetzt, haben eine reguläre Freigabe vor einem Monat oder so bekommen. Und die Begründung muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die ursprüngliche Studie Phase 3 mit jeweils 20.000 Probanden entblindet wurde nach ein paar Monaten, wird man ja jetzt daraus keine neuen Informationen bekommen und deswegen geben wir es jetzt frei. Also ich hätte gesagt, okay, ihr könnt diese Evaluierung nicht mehr machen durch eigenes Verschulden. Deswegen wird jetzt diese bedingte Freigabe widerrufen.
Und genau
Weil
das Gegenteil ist passiert.
ja,
Es
ihr
kam
könnt
zu
nicht
einer
mehr
regulären
liefern.
Zulassung, ja.
Ja.
Können Sie kurz den Begriff Entblindung erklären? Also Sie meinen die Entblindung der Kontrollgruppe wahrscheinlich, ja.
Ganz genau.
Ja.
Naja, also wenn man so einen Versuch macht, dann gibt es ja die Hälfte der Probanden bekommt nur ein Placebo. Wobei das, was denen verabreicht wurde, war im engeren Sinne auch noch nicht mal ein Placebo. Aber jedenfalls der aktive Wirkstoff war nicht dabei. So. Die Probanden wissen nicht, ob sie jetzt das Richtige oder nur Placebo bekommen. Und die Leute, die es auswerten und die es verimpfen, wissen es auch nicht. Deswegen doppelt blind.
Okay.
Und das wurde dann aber, ist, sowas wird ja von irgendwelchen Auftragsfirmen gemacht. Da hat es dann schon mal einige Unregelmäßigkeiten gegeben. Ich glaube, das war bei einer Firma in Texas. Und dann, wie gesagt, der super, super GAU, dass man so nach ein paar Monaten sagt, oh ja, ihr Leute, ihr seid diejenigen, die Placebo-Gruppe und ihr dürft euch jetzt auch impfen, wenn ihr wollt.
Okay, und viele von denen haben das natürlich gemacht,
Naja, so.
weil die ja sowieso davon ausgegangen sind, ich kriege hier den Impfstoff und die hatten dann das Bedürfnis, oh Mist, ich bin ja gar nicht geimpft, natürlich will ich das jetzt nachholen.
Ja.
Und damit wurden die Ergebnisse der Kontrollgruppe, die ja eigentlich dann Rückschlüsse darauf ziehen lassen, wie gefährlich oder ungefährlich, wirksam oder unwirksam das Ganze ist, wurde dann quasi nichtig gemacht. Also
So ist es.
der Effekt der Kontrollgruppe wurde dadurch zerstört. Ja.
Und das also
Gibt
sozusagen
es
das
das? Ist das schon mal passiert?
Allerwichtigste.
Entschuldigung, ist das schon mal passiert? Ist das ein normaler Vorgang oder ist das etwas, was jetzt zum ersten Mal passiert ist?
Also, soweit mir bekannt, in dem Maßstab jedenfalls noch nie passiert. Aber da bin ich nicht der Fachmann.
Okay, ja, also gut. Aha.
Ja,
Es ist ein
und vor
unglaublicher
allem.
Vorgang eigentlich. Also, das ist wieder mal etwas, wo einem normalerweise die Kinnlade runterfällt und sagt, das geht doch gar nicht, wenn man weiß, dass im Vorfeld schon getrickst worden ist. Bei der Zulassung, mit der EMA, mit Pfizer, die geschwärzten Verträge und also die gesamten Unregelmäßigkeiten, die es gab, die katastrophale Datenlage, gerade auch in Bezug auf die Tierversuche, die ja verheerend war im Endeffekt. Und trotzdem läuft das Ding wie eine gut geölte Maschine und marschiert durch alle Institute und Institutionen durch. Für mich immer noch die große Frage, welche Kraft dahinter steckt. Auch das weiß ich, dass ich das als Frage Ihnen jetzt nicht stellen muss, weil wir das natürlich nicht ergründen können. Aber es ist für uns normale Bürger, und da zähle ich mich jetzt einfach dazu, obwohl ich ja hier als Journalist auch ein bisschen exponiert bin, trotzdem bin ich einfach ratlos, wie sich so ein Gebaren in unserer Gesellschaft einfach durchpflügen kann, ohne dass da nennenswerter Widerstand kam.
Ja, die ganzen anderen Widersprüchlichkeiten, ne, in alles rundherum. Also es ging damit los, dass die Studien für die 12- bis 17-Jährigen, die wurden ja nur an jeweils 1.000 und ein paar Zerquetschten durchgeführt. Und interessanterweise sind die ja sogar in Deutschland veröffentlicht worden, in dem epidemischen Bulletin Nummer 33 aus 2021 vom Robert-Koch-Institut. Und dort stehen ja so eine ganze Menge nicht so ganz harmlose Nebenwirkungen drin. Also ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich sage mal so 5% circa der Probanden, die den Impfstoff bekommen haben, hatten sowas wie 40 Grad Fieber und extreme Kopfschmerzen. Und was da nicht drin steht, sind so die, ja, die schlimmen permanenten Nebenwirkungen oder Diagnosen, wie dass jemand Herzrasen hat oder Myokarditis. Aber bei dem Stichwort fällt mir ein, es ist ja jetzt kürzlich in Thailand eine Studie durchgeführt worden an nur 301 Jugendlichen und 2% von denen haben medizinisch nachgewiesene Myokarditis. 2%. In Deutschland, ich habe das mal so grob abgeschätzt, müssten so 4 Millionen Jugendliche geimpft worden sein. Vielleicht sind da auch ein paar Jüngere dabei, aber das ist dann natürlich genauso schlimm. Jedenfalls nach den Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht. 2% davon sind 80.000 Myokarditis-Fälle
Aber es sind
bei
doch
Kindern, die.
nur milde Myokarditis, wie ich gelesen habe. Ja, das ist ja nur eine milde Entzündung. Das ist so wie eine Mandelentzündung. Das ist halt ein bisschen und dann ist es wieder gut. Also, Entschuldigung, wenn ich immer in den Ironiemodus verfalle, ja, weil
Ja, klar.
Kanzler Scholz ist der Kanzler der mild entzündeten Herzen, hat es geheißen, mal in so einem Spruch, ja. Also, dass ein Mediziner solche Begriffe überhaupt in den Mund nimmt, ist mir ein Rätsel. Und gerade heute habe ich drei verschiedene Bilder gefunden, wo aus den Massenmedien vor Schneeschippen gewarnt wird, weil Schneeschippen akut die Herzinfarktgefahr verstärkt. Also der Fokus hat es gemeldet, was man jetzt also unbedingt machen sollte, was man nicht machen sollte bei Kälte. Es gab sogar schon die irre Idee, dass der Pfiff von einem Schiedsrichter auf dem Spielfeld plötzlich so viele Fußballer und Sportler umfallen lässt. Also es wird jetzt alles Mögliche getan,
Wilde Zeit.
um diese riesige Anzahl von unerklärlichen Herzinfarkten, Entzündungen und auch Todesfällen in irgendeiner Art und Weise zurechtzuschreiben. Aber das ist doch. Wie beurteilen Sie das? Mir fehlen da wirklich die Worte.
Na, das ist also, es gibt so viele widersprüchliche Sprüchlichkeiten und dass trotzdem immer noch ja, davon ausgegangen wird, jetzt von den Mainstream-Medien und auch den meisten der Politiker. Die Impfung ist sicher und sie wirkt. Und na, also gerade mit Kindern und Jugendlichen, das ist unfassbar, weil in diesem gerade zitierten epidemischen Bulletin steht ja ausdrücklich drin, es gibt für Kinder und Jugendliche keine nennenswerte Gefahr durch die Infektion. Und sie hätten auch praktisch keine Nachwirkungen und sie würden auch keine Rolle spielen. Stand August 21, ne, als das eingeführt oder genehmigt wurde. Sie würden auch im Infektionsgeschehen keine nennenswerte Rolle spielen, hat mir der Klaus Stöhr bei ein Jahr später dann auch nochmal persönlich gesagt, als ich ihn getroffen hatte. Das also, na gut. Und trotzdem werden die Kinder geimpft. Obwohl, und die Jugendlichen, obwohl es ja mittlerweile Hunderte von schwer geschädigten Jugendlichen gibt und nach meiner Schätzung vermutlich so um die 30 verstorbene Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Na, wir wissen es nicht genau, weil Stand 30. September 2021 waren 5 im engen Zusammenhang mit der Impfung verstorben. Und seitdem wird diese Zahl geheim gehalten, was ja schon ein Riesenskandal ist an sich. Und wenn man das aber jetzt runter inter oder ausrechnet, was ist in Europa insgesamt geschehen, und dann 15% ist die deutsche Bevölkerung, so ganz grob, dann müssen wir ungefähr bei 30 mittlerweile liegen. Ich sag mal, was ist hier los, wenn diese Zahl geheim gehalten wird.
Sagt ja
Das kann
schon.
doch nur bedeuten,
Ja.
die ist so unangenehm, dass man sie lieber nicht veröffentlicht, selbst auf Nachfrage nicht. Ja, also diese ganzen Widersprüchlichkeiten. Und jetzt hole ich noch mal weiter aus. Es ist mittlerweile unwidersprochen, selbst die Johns Hopkins Universität hat irgendwann vor einem halben oder Jahr veröffentlicht, die Lockdowns haben nichts gebracht. Nichts. Gibt jede Menge Veröffentlichungen und die, die sagen, sie bringen was, die sind entweder von niedriger Qualität oder sind irgendwelche Simulationen und was davon Simulationen zu halten haben, das wissen wir ja nach dem, was Ferguson und andere Simulierer so alles von sich geben.
Der letzte Satz, den haben wir noch gehört, nur das Bild war gerade etwas eingefroren, aber jetzt haben wir wieder eine gute Verbindung. Zusammenfassend gesagt und um das Thema ein bisschen abzuschließen, was müsste man denn jetzt tun? Also was müssten Sie mit Ihren Kollegen, mit all denjenigen Medizinern und Sachverständigen, die sich dem Thema verschrieben haben, was müsste jetzt passieren? Müsste es eine Expertenkommission geben, die sehr weit in der Gesellschaft hoch aufgehangen ist? Petitionen, was muss denn passieren, damit es da einen Umkehrprozess, dass der eingeleitet wird. Okay, Kubicki hat jetzt schon mal angefangen zu sagen, hey Leute, jetzt müssen wir aber wirklich hingucken. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Der hätte das auch vor 2 Jahren schon sagen können, weil ich bin mir sicher, der hatte da auch schon andere Daten. Also ob das nur politisch opportun ist, was er hier macht, keine Ahnung. Aber was wäre Ihre Idee für eine Kampagne, um das jetzt wirklich aufzuklären?
Also ich denke, es würde, wenn die Regierenden einsehen würden, es ist jetzt Zeit, das Ruder rumzureißen, dann wären wir da. Aber damit rechne ich leider nicht, zumindest nicht in den kommenden Wochen. Was jeder machen kann, und das versucht ja jeder, den ich auch kenne und der sozusagen die Daten und Fakten erfasst hat, wie sie denn wirklich sind, mit Leuten reden. Und zwar nicht, sicher nicht auf die Art und Weise, dass du sagst, ja, du hast dich jetzt aber total in die Irre führen lassen und dumm warst du auch noch, dass du dich hast impfen lassen, sondern dass man Fragen stellt. Zum Beispiel, ja, findest du das nicht auch irgendwie merkwürdig, dass plötzlich jetzt die Krankenstände so hoch sind oder dass die Krankenhäuser so hoch sind, hast dich mal gefragt oder hast du da eine Erklärung dafür? Na, also oft ist es so, wenn man fragend sich einem Thema nähert, dann ist die Chance, dass Leute, die im Prinzip, sagen wir mal, das Denken noch nicht aufgegeben haben, manche Leute scheinbar schon, dann sind die, ja, Denkanstöße geben. Und ja, die zum Beispiel MBGFD macht ja solche Symposien. Es gibt der Rolf Krohn veranstaltet seinen Levana-Stammtisch, wo die Probleme der Impfung von Kindern behandelt werden und macht auch eine andere Sendung, Tatort Impfen, nennt die sich. Es gibt ganz viele Leute aus den Alternativmedien, die das Thema aufgreifen. Na, also die bewusst, das muss in die Köpfe der Menschen rein, weil ich bin in dem Punkt so, ja, leicht pessimistisch, dass wir nicht auf die Politiker hoffen können, dass die eine Kehrtwendung machen. Erst wenn der Druck von der Öffentlichkeit kommt, entweder durch Demonstrationen oder wie auch immer Petitionen, wie Sie es gerade gesagt haben. Also, ich denke, man muss alles Mögliche versuchen, weil die Lage ist so dramatisch aus meiner Sicht. Und man kann ja noch froh sein, nur froh sein, dass zum Beispiel die Dorothy Cahill, die
Doris,
Wissenschaftler,
Doris, ja, Doris heißt sie, ja.
dass nicht die Leute jetzt reihenweise sterben, sondern dass das Gott sei Dank, immer noch Einzelfälle sind im Vergleich zur Menge der
Zur
Leute, die
Masse,
sich
ja.
hier.
Also die
Ja.
Professorin Cahill aus Irland, glaube ich, die hat gesagt, spätestens
Dolores Cahill.
Dolores, richtig. Sie hat gemeint, jeder, der geimpft ist, ist innerhalb von 3 Jahren tot. was man ihr auch ja, vorwirft, mit dieser Aussage dann natürlich auch große Panik geschürt zu haben. Und Sie sagen, und das ist mir jetzt auch schon mehrfach begegnet, dieses Argument, dass dem wohl nicht so ist. Können Sie sich das erklären? Schlechte Chargen, schlechte Kühlkette, was sind da wohl die Ursachen? Oder kommt das schlimme dicke Ende vielleicht noch?
Also, die Story ist für mich noch nicht rund, was da jetzt wirklich genau ist. Was sicher ist, dass die Anzahl der gemeldeten Nebenwirkungen sehr stark von der Chargennummer abhängt. Das wissen wir auf der Basis der amerikanischen FAERS-Datenbank. Und zwar zum Beispiel, wie man es rechnet und je nachdem, wann und von welcher Firma, 7% der Chargen machen 90% der Nebenwirkungen. Das ist vom Standpunkt der, ja, sagen wir mal, der konstanten Qualität des Impfstoffs eine solche Katastrophe, wie sie gar nicht schlimmer sein könnte.
Sieben
Und es
Prozent.
könnte bedeuten, wenn der Impfstoff konsistent gefertigt würde oder jedenfalls bei im Arm intakt ankäme, dass wir dann wirklich solche Verhältnisse hätten. Also meine, das ist jetzt wirklich wüste Spekulation, dass für die meisten der Leute, wenn das Zeug in den Arm gespritzt wird, der größere Teil dieser aktiven Substanz, mRNA, schon kaputt ist, weil diese Fettkügelchen, in denen das drin ist, instabil genug sind, dass sie bis dahin dann schon kaputt sind und dann hält die mRNA ja nicht sehr lange.
Und die ganze Wirkung sich gar nicht entfalten kann.
Ja, dagegen spricht, ne, man muss ja bei solcher Betrachtung immer alles berücksichtigen, dass wir offensichtlich doch mehr oder weniger flächendeckend einen Faktor 100 mehr Inzidenz haben, zumindest bei den Geimpften. Und je mehr geimpft ist, ne, desto höher geht die Zahl, ne? Die Bundeswehr ist das beste Beispiel oder das UKE, also Universitätsklinikum Eppendorf, Tom Lausen hatte ja, von denen dankenswerterweise diese Daten bekommen. Die sind zu
In
99.
Hamburg, ist das in Hamburg, UKE?
Ja.
Ja.
Ja, das war jetzt Insider sozusagen. Ja, und ja, mit 7 oder noch, nee, oder ich glaube 14.000 Mitarbeitern, also keine kleine Zahl. Und das vergleicht dann mit der Hamburger Gesamtbevölkerung. Hamburger Gesamtbevölkerung hat 60% Impfrate, UKE hat 98, 99. Und entsprechend ist die Inzidenz bzw. die Krankenstandsrate bei den Mitarbeitern des UKE höher, obwohl das ja, sagen wir mal, Leute aus dem Gesundheitswesen und die ja wissen, wie man gesund lebt, ob sie es immer machen. Rauchende Ärzte kennen wir ja, aber trotzdem, das Gleiche sehen wir bei der Bundeswehr. Also mit anderen Worten, so, es könnte natürlich wieder Spekulation, dass da immer noch Reste sind, die also dazu führen, dass da schon was passiert, aber eben nicht so dramatisch. Aber dass das Immunsystem doch runtergefahren wird, so wie es verschiedene Wissenschaftler, die sich im Gegensatz zu mir damit auskennen, vorhergesagt haben. Unter anderem möchte ich die Professor Kämmerer aus Würzburg nennen, die das auch sehr schön erklärt hat, warum das so ist. Und das englische Gesundheitsministerium hat das ja auch in einem ihrer Veröffentlichungen berichtet, je öfter ich impfe, desto stärker wird das Immunsystem gedämpft.
Das Problem bei diesen Meldungen ist, das taucht halt einmal kurz auf. Das wird durch die alternative Medienblase hindurchgejagt als die große Erkenntnis. Im Mainstream ist es so gut wie gar nicht, wenn dann nur am Rande einmal erwähnt und wenn dann überhaupt noch darüber gesprochen wird, eher in diesem gleichen Kontext wie mit der AfD, die falschen Daten, die falschen Überbringer, darauf kann man sich nicht verlassen. Und wenn eine Nachricht sowieso nicht 40, 50 Mal wiederholt wird, taucht die gar nicht im Bewusstsein der Bevölkerung auf. Also eigentlich gar keine Chance, so ein wichtiges Argument, so einen wichtigen Fakt ins Bewusstsein der Menschen und damit natürlich auch der Entscheidungsträger zu tragen. Eigentlich ein Teufelskreis, da kommt man eigentlich fast gar nicht raus. Ja.
Das ist richtig. Und ja, sagen wir mal, meine Vorhersagen sind schwierig.
Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, hat es gesagt,
Ja,
ja.
Mark Twain oder Niels Bohr, je nachdem, wird beiden zugeschrieben. Aber Doch die Dramatik der Impfnebenwirkungen, denke ich, wird dazu führen, dass wir im kommenden Vierteljahr, spätestens im kommenden Halbjahr, da wird was passieren, weil das wird sich nicht mehr unter den Teppich kehren lassen und der Druck wird so groß werden, da müssen die Politiker reagieren. Was auch immer das, wie immer das ist. Und Sie hatten ja vorhin sehr guter Vorschlag, dass man, wenn dann der Wille auch wirklich da ist, das Ganze aufzuarbeiten, natürlich eine größere Evaluierungskommission, die auf Jahre angelegt sein muss. Man muss ja verstehen, was ist da passiert. Und zwar jetzt rein medizinisch, aber auch medienmäßig. Wobei Medien fällt mir ja Folgendes ein. In dem Evaluierungsbericht der Sachverständigenkommission, diesem 150-Seiten-Dokument, da steht an irgendwo sinngemäß drin, die Diffamierung bzw. ja, Schlechtmachen, jetzt alles in meinen Worten, von Experten, die nicht zu dem Regierungsnarrativ gehören, das geht nicht. Eine Diskussion auf Augenhöhe zwischen Experten ist notwendig für das Funktionieren der Demokratie. Glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Mit anderen Worten, so wie das gelaufen ist und jetzt im Bundestag wieder gelaufen ist, sollte man diese Passagen, sollte man diesen drei Bundestagsabgeordneten wirklich um die Ohren hauen. Die haben genau das wieder gemacht. Leute nicht auf Augenhöhe und auf Sachebene miteinander gesprochen oder jetzt Argumente ausgetauscht, sondern die in den Tom Lausen als Dummkopf, Scharlatan oder Datensalafisten. Also in Bayern würde man sagen, ja, wo sind wir denn? ja, also mit anderen Worten, das muss aufgearbeitet werden und zwar ohne jede Vorurteile. Es ist ein ganz komplexer Vorgang, was da alles passiert ist. Und das wird Jahre brauchen. Und na, wir hatten ja am Anfang, hatten Sie ja gesagt, von wegen der eine oder andere Politiker sagt, wir müssen einander vergeben. Ich sage, ja, dass die Gräben in der Gesellschaft, die aufgerissen wurden, die müssen zugeschüttet werden. Man muss wieder miteinander reden. Aber die, die Verantwortung haben, müssen die Verantwortung übernehmen. Da beißt keine Maus den Faden ab. Ja, die Politiker können jetzt nicht sich einfach davon stehlen und sagen, ja, war nicht so gut, aber vergebt uns das doch, ne? Nee. Also das hat gravierende gesundheitliche und volkswirtschaftliche Konsequenzen gehabt, was dort gemacht worden ist. Und dieser Verantwortung müssen sich die Leute stellen. Das erwarte ich. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr faire und angemessene Erwartung an jemand, der eine gewisse Macht ausgeübt hat. Ich unterstelle jetzt noch nicht mal bösen Willen, aber wenn ich solche Fehler gemacht habe, dann muss ich auch dafür gerade stehen.
Ich würde mir wünschen, dass es so eine Entwicklung gibt, wirklich. Und aber ich teile Ihre Einschätzung, dass es da also wirklich auch in Zukunft ganz schön rappeln wird im Karton. Gerade wenn die Nebenwirkungen immer offensichtlicher werden. Es wird auch in den öffentlich-rechtlichen Medien immer mehr von diesen wirklich ja schrecklichen Schicksalen berichtet. Und dass also auch Mitarbeiter im öffentlichen Rundfunk, da ist ja nicht jeder automatisch gehirngewaschen und kontrolliert, sondern da sitzen ja auch vernünftige Menschen drin. Ich glaube, dass also auch der Druck innerhalb des Mediensystems immer größer werden wird, wenn viele Leute erkennen, wie groß die Täuschung war und auch die Enttäuschung dann diesbezüglich ist. Also
Naja,
da
Medien.
wird einiges auf uns zukommen, aber Herr Professor Bergholz, ich sage vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein kurzes Interview hier und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht im Laufe des nächsten halben Jahres vielleicht mal ein Update machen können, Entschuldigung, um zu sehen, wie weit Sie denn mit Ihren Einschätzungen richtig gelegen sind oder auch um zu analysieren, wie weit jetzt die Entwicklung schon gekommen ist. Ja. Dann also nochmals vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie nach Bremen und vor allem auch ein hoffentlich positives und gutes neues Jahr vor allem.
Das wünsche ich auch und ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, ja, meine Gedanken hier vor Ihren Zuhörern oder Zuschauern auszubreiten.
Es war mir eine große Freude, auch eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Freude ist meinerseits gewesen.
Ja, liebe Zuschauer, dann werden wir sehen, ob die Prognose von Professor Bergholz eintreffen wird und hier Bewegung reinkommt in die Aufarbeitung von diesem ganzen Corona-Schlamassel. Notwendig wäre es auf jeden Fall, aber wir werden es weiter verfolgen. Ich sage an dieser Stelle natürlich wieder danke fürs Interesse, auch vielen Dank für die Unterstützung und ich wünsche alles Gute und vor allem dann ein gutes neues 2023. Möge es sich für Sie und Ihre Familien alle positiv entwickeln. Bis zum nächsten Mal.